Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 125 Jahre Christuskirche Niesky, 1900-2025. 125 Jahre steht dieses Gebäude nun schon als Gottesdienst- und Versammlungsort der Gemeinde. 25 Jahre heißt dieses Gebäude jetzt Christuskirche. Gerd Rötig schrieb in diesem Zusammenhang, dass es ihm so vorkommt, als ob wir erst gestern den 100. Geburtstag gefeiert hätten. Schnell vergeht die Zeit. Ein Vierteljahrhundert ist jetzt schon wieder vergangen. 25 Jahre Lebenszeit, 125 Jahre Lebenszeit, in der Menschen hier ihren Ort gefunden haben, der Andacht, ihren Ort der Anbetung, des Trostes, der Freude, der Ermutigung und der Mahnung. 125 Jahre Christuskirche, Lebenszeit einer Gemeinde. Und als Vorbereitungsgruppe, da haben wir uns entschieden, genau das in den Vordergrund zu stellen für dieses Jubeljahr. Das Leben in und um dieses Gebäude. Das, was diese Mauern füllt. Der Schmuck der Kirche, die Menschen selbst. Lebensbilder, Lebensetappen, Geschichten eines Lebens und Lebenszeugnisse. Das soll auf verschiedene Weise in diesem Jahr hier bildlich dargestellt, deutlich gemacht werden, davon erzählt werden. Denn dieses Gebäude wird mit Leben gefüllt, mit deinem und mit meinem, mit unseren Geschichten, mit den Geschichten, die wir eben mit Gott erlebt haben. Lasst uns in diesem Jahr reichlich davon erzählen. In unserem Gemeindebrief wird es mit diesem begonnenen Monat Januar eine Rubrik geben, die sich dem Jubiläum dieser Kirche widmet. Das haben Sie sicherlich schon mitbekommen. Das ist etwas dicker geworden als die vergangenen Monate und Jahre. Darin soll nämlich Lebensgeschichte erzählt werden. Was hast du, was haben Sie erlebt in unserer Gemeinde? Welche Wunder, welche Erinnerungen sind da ganz präsent? Welche Anekdoten zum Schmunzeln, Nachdenken, Staunen? Oder manchmal auch ein stilles Betrachten des Herzens. Welche Geschichten kannst du, können sie erzählen? Schreiben sie uns das gern. Schreibt das auf der Redaktion. Gern würden wir diese Geschichten mit in den Gemeindebrief aufnehmen. 125 Jahre Lebensgeschichte unserer Kirche und Gemeinde. Haben Sie heute schon gelebt? Oder vielleicht, wenn Sie etwas später aufgestanden sind, die Frage anders auf gestern fokussiert, formuliert, haben Sie gestern schon gelebt? Hast du schon gelebt in diesem Jahr? Es geht um das Leben unserer Gemeinde und um dein und um mein Leben. Wir Menschen wissen, dass Leben nicht gleich Leben ist. Das weiß dein Herz, das weiß die Mehrheit auch der Gesellschaft. Darum funktionieren ja auch die pfiffigen Werbesprüche immer so gut. Wohnen sie noch oder leben sie schon? Menschen sehnen sich nach echtem Leben, nach erfülltem, nach gelingendem Leben, nach wahrem, wahrhaftigem, wirklichem Leben, nach einem Leben, was den Namen Leben wirklich verdient. Man kann das gut beobachten, ich kann das gut beobachten, auch an den Erzählungen, die ich mit Menschen führe, in der Seelsorge, aber auch in Trauergesprächen, dass beispielsweise die Zeit, die geprägt ist durch Sprüche wie nur die Arbeit ist mein Leben, dass diese Zeit zu Ende geht. Wir einen anderen Blick auf Leben bekommen haben, das Verständnis von Leben sich in unserer Zeit sehr stark ändert und wandelt. Heute redet man eher von Work-Life-Balance, also von der Qualität des Lebens. Was hast du als Qualität deines Lebens? Vielleicht erinnern Sie sich ja auch an eine ganz seltsame Aussage Loriots, ein Kultspruch, der da sagte, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Dieser Satz ist für viele Qualitätsmerkmale noch zu ergänzen und noch offen. Also man kann auch daraus machen, ein Leben ohne Fußball ist möglich, aber sinnlos. Ein Leben ohne Fleisch ist möglich, aber sinnlos. Ohne guten Wein oder ohne Kaffee, ohne Torten, ohne Handy, ohne Urlaub, ohne Freunde, alles möglich, aber sinnlos. Welche Qualität hat dein Leben? Unser heutiger Predigttext, den ich gleich vorlesen werde, kann auch in dieses Schema des Loriot eingeordnet werden. Da könnte es dann lauten, ein Leben ohne Jesus ist möglich, aber sinnlos. Hören wir mal hinein, was Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 5, die Verse 11, 12, 13, zu diesem Leben mit Christus, mit Jesus schreibt. Und das ist das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ein kurzer Predigttext. Drei Verse. Drei Verse, die inhaltlich sehr schwer wiegen. Vers 12 beispielsweise. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Könnte man jetzt wieder sagen, wunderbar, da haben wir wieder diesen arroganten Wahrheitsanspruch des Christentums. Dieser Satz ist doch absoluter Schlusspunkt bei jeder Gesprächsrunde interreligiösen Dialoges zwischen Juden, zwischen Muslimen, zwischen Christen und Andersgläubigen und Menschen anderer Weltanschauung. Nun, da müssen wir erstmal genauer hinschauen, was denn das heißt. Mir ist aufgefallen in diesen drei Sätzen, dass da zwei Leitworte drin sind. Zwei Worte, die diesen kurzen Predigttext prägen, nämlich Sohn und Leben. In drei Versen, viermal Sohn, fünfmal Leben. Und beides ist unlöslich miteinander verbunden. Das Leben, das eben mehr ist als nur der Gegenstand von Biologie und von Medizin, das wird mit dem Sohn Gottes identifiziert. Leben und Sohn Gottes, das ist für Johannes ein und dasselbe. Es gibt kein Leben von Qualität ohne den Sohn Gottes, so Johannes. Ich bin, sagt der Sohn, sagt Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, das heißt mir vertraut, mir nachfolgt, der wird leben, heißt, der wird mit mir leben, auch wenn er biologisch stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, also mit mir geht, vertraut, der wird nimmermehr sterben. Das heißt, er wird nimmermehr getrennt sein von mir, auch wenn da der Punkt des Todes kommt. Darüber hinaus gibt es keine Trennung. Es gibt keine Lebensgemeinschaft. Es gibt kein Leben ohne die Lebensgemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus. Weil er der bisher Einzige ist, der den lebendigen Gott gesehen hat, der von diesem lebendigen Gott aus dem Tod gerufen wurde. Er ist der Erstgeborene der Toten, sagt Paulus, der Anfang der neuen Schöpfung, der Sieger über Tod. Weihnachten und Ostern kommen hier zusammen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Auch so ein Vers. Den finden wir übrigens hier auch in Niesky, über dem Eingangsbereich des Gottesackers. Da steht es in goldenen Lettern. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus gibt was von diesem Sieg ab, lässt uns Anteil nehmen an diesem Sieg über den Tod. Und da wird es jetzt wieder ganz weihnachtlich. Dieser Sohn, von dem Johannes spricht, ist zunächst erst einmal ein Mensch. Ist zunächst erst einmal keine große Heldenfigur, sondern ein Mensch, Jesus, ein Kind, von einer Frau geboren, aufgewachsen unter Eltern, wir haben das in der Lesung heute gehört, denen er gehorsam dann ist, ein Kind, ein Menschenkind, in ärmlichen Verhältnissen geboren und doch Gottes Sohn. Und das ist das Seltsame, dass die Christen der ersten Generation tatsächlich, also Menschen, die mit Jesus, mit diesem historischen Jesus noch durch die Lande gezogen sind, zu dieser Erkenntnis gefunden haben. Auch wenn die Evangelien später geschrieben sein mögen. Wir haben Zeugnisse der ersten Christen in den Briefen, die auf einmal erkannt haben, da ist etwas an diesem Menschen, an diesem Jesus von Nazareth, an diesem ganz Normalen, der dann doch etwas Außergewöhnliches an sich trägt, der dein Leben und mein Leben in der Begegnung verändert, der mir auf ganz andere Weise vorlebt, was Gemeinschaft heißt, was Versöhnung bedeutet, was Vergebung heißt, der mir den Raum gibt, mir den Schutzraum gibt, auch Schuld einzugestehen, der mir unterschiedliche Dinge an meinem Leben offenbart, die ich in dieser Gesamtschau so gar nicht gewusst hatte. Das ist der Sohn, an dem Menschen seiner Zeit schon glaubten und gesagt haben, das ist doch mehr als nur Mensch. In diesem Menschen sehen wir Gott. Oder wie Johannes es dann formuliert und es Jesus selbst in den Mund legt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt nicht, dass Jesus dem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten ist, sondern wer Jesus selbst sieht, wer diesen Menschen Jesus in seinem Handeln sieht, der sieht, wie Gott ist. Der sieht, wie Gott handelt an dir und an mir. Wie er bewusst Menschen sucht, wie er bewusst Menschen auffordert und sich selbst auch manchmal einlädt. Wie er Schuld vergeben kann, wie er heilen kann, wie er Menschen wieder zusammenbringt. Wie er manchmal ganz elementare Dinge auffordert, gebt dem Kind zu essen. Eine klare Hinweis, klare Anweisung, ohne große Spiritualität oder Kopfzerbrechen und das Zermartern von Herzen. Und wie er letzten Endes in seinem ganzen Auftreten sich in eine Demutshaltung hineinbegibt, die das Miteinander von Menschen verändert, verwandelt. Und am Ende sogar für seine Freunde stirbt. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus im Johannesischen, in der Johannesischen Theologie. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist der Sohn. Wir haben ein deutliches Bild vor Augen, wie Gott ist. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, schaut euch den Menschen Jesus an. Da braucht man noch gar nicht großartig rum zu diskutieren, wie das wir auch noch in diesem Jahr tun werden mit dem Bekenntnis von Nicäa, ob nun Jesus wesensein oder wesensgleich mit Gott dem Vater ist und was auch immer. Diese Diskussion und diese Betrachtung werden wir dieses Jahr auch noch haben, denn wir feiern auch 1700 Jahre Glaubensbekenntnis von Nicäa. Aber schauen wir uns den Menschen einmal an, dann sehen wir da schon, was für eine Botschaft dahinter steckt, eine Liebesbotschaft Gottes, dass dieser Sohn selber als Stellvertreter, ja als Bild Gottes auf Erden, als das eben Bild Gottes auf Erden fungiert. Schaut ihn an und seine Liebe. Schaut ihn an und sein Handeln. Schaut ihn an, wie er zu Menschen weist und andere nicht abweist. Schaut ihn an, wie er vergibt und segnet. Schaut ihn an, wie er stirbt und in seiner Demut in den Tod geht. Und schaut sein Ende an, die Auferstehung selbst, wie wir es zu Ostern feiern. Das Betrachten dieses Sohnes zeigt also die Heilsgeschichte Gottes. Die Erwählung, dass Gott immer wieder in diese Welt hineinkommt und sich einen Sohn auserwählt, das ist gar keine Blutsverwandtschaft, die da beschrieben wird, sondern das ist ein Rechtstitel. Er kann Völker als Söhne erwählen, so wie er das mit dem Volk Israel getan hat, und eben diesen Menschen, diesen Messias, Jesus. Nun, was ist nun aber eben mit diesem ärgerlichen Absolutheitsanspruch? Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Nun, missverständlich ist hier vielleicht das Wörtchen hat. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das meint kein Besitzverhältnis. Wir haben nicht Christus der gehört uns nicht, sondern es meint ein Beziehungsverhältnis. Wer in Beziehung zu diesem Sohn lebt, wer verbunden ist mit diesem Gott, der in Jesus uns gegenübertritt, so herum wird ein Schuh draus. Nicht wir haben irgendjemanden, sondern wir gehören zu Christus. Wir leben in Beziehung zu ihm. Martin Luther brachte das mal auf den Punkt mit einer kurzen Aussage: Solus Christus, allein Christus, allein Christus ist heil. Wir haben Anteil daran, aber wir verfügen nicht über Jesus, über den Sohn Gottes. Der Theologe Rainer Stuhlmann, ehemaliger Pfarrer von Jerusalem, schreibt ganz treffend dazu: Unser Denken über Christus denkt Ostern nicht ohne Himmelfahrt, den sich Schenkenden nicht ohne seinen Selbstentzug, den Gekommenen nicht ohne den Kommenden. Er allein hat das Sagen, er allein führt das letzte Wort, nicht unser Denken von ihm. Was ist nun das Leben mit dem das zweite Leitwort unseres Textes? Nun erst einmal eine ganz banale Aussage, die wir der Schrift entnehmen können: Das ewige Leben beginnt schon hier vor dem Tod. Wolf Biermann muss mal gedichtet haben: Es gibt ein Leben vor dem Tod. Das ist damit auch gemeint. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Wir haben keine Jenseitsvertröstung. Das ewige Leben beginnt dann irgendwann erst einmal, dann später, nach dem Tod, sondern hier und jetzt haben wir ewiges Leben. Und hier sind wir wieder in der Frage der Lebensqualität. Was ist die Qualität deines Lebens? Das, was du hier an Kostbarkeiten schon hast, das, was du hier an Erfahrung mit diesem Gott sammelst, das, was hier schon durchs Licht durchdringt, das bleibt erhalten. Leben, wahres, wirkliches, ewiges Leben beginnt schon hier. Und das erlebt man immer wieder, wie in einem tristen, manchmal auch erstarrten, immer gleichförmigen Lebensalltag auf einmal etwas Neues entsteht, auch im Alter. Wie auf einmal Menschen wieder aufbrechen und sagen: Dieses Leben ist spontan und ist überraschend. Es macht Freude. Ewiges Leben beginnt schon hier und jetzt. Es ist etwas, was beginnt und was der Tod nicht abbrechen kann, was auf Ewigkeit angelegt ist. Zuletzt vier Sätze, die nur lose im Zusammenhang stehen, ich weiß, aber ich sage sie hier trotzdem. Vier Sätze, vielleicht einmal zum Nachdenken mitnehmen. Unser Predigtext endet mit dem Satz: Wir haben das ewige Leben. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Dann die Frage: Hast du heute schon gelebt? Und heute ist der erste Tag vom Rest deines irdischen Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, Jesus, unserem Herrn. Amen.